Was fällt dir ein zu Gutmensch?
Sozial, empathisch, reflektiert. Ja, ich gebe dir das jetzt aber zurück. Gell? Also,
so wie fast
jetzt, bin ich gespannt, was du zu Gutmensch zu sagen hast.
Ja, lieber als Schlechtmensch. nur ein bisschen anstrengend, wenn man es zu sehr vor sich hergetragen fühlt.
Soziale Verantwortung.
Tägliche Hausaufgabe. Solidarität.
Füreinander da sein, um gemeinsam eine bessere Welt zu erreichen. Zusammenarbeit?
Ohne geht nichts. Wirksamkeit?
Mut? Nachhaltigkeit? Effektivität? Ist fast dasselbe Wort, gell? Mhm.
Ja. Darum geht's, finde ich.
Das macht's ganz auf, oder?
Darum geht's, finde ich.
Ja.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖJAP-Podcast.
Ich habe mir das in den letzten Jahren angesichts der vielen Krisen, mit denen wir konfrontiert, immer wieder überlegt. Aber wie wird denn aus deiner Sicht unser Land ausschauen ohne NGOs?
Traurig. Ich glaube, dass die Schere zwischen Arm und Reich sehr viel stärker aufgehen würde, als sie es ohnehin schon tut. Ich glaube, dass die Politik ideenloser wäre. Ich glaube, dass viele Ideen, vor allem solidarische und soziale Ideen, aus der Zivilgesellschaft und damit aus NGOs kommen. Ich glaube, die Reibungsflächen wären größer und rauer. Mhm. Ich glaube, dass NGOs auch sehr stark integrativ und auch balancierend in einer Solidargesellschaft wirken und nachdem eine Gesellschaft nur so gut ist, wie sie auch für die Schwächsten sorgt, braucht man das. Und jemand, der ganz oben an der Macht steht, oder Menschen, die auch in Unternehmen ganz oben stehen, das muss nicht notwendigerweise nur die Politik sein, ja, da ist die Gefahr da, dass es vergisst und dass die Bodenhaftung verloren geht. Und NGOs haben, glaube ich, sehr viel Bodenhaftung. Und das braucht man, diese Erdung, diese Verbindung, dorthin, wo wir herkommen.
Nein, das erlebe ich auch so. Ich glaube, wir sind in die Bodenhaftung gezwungen, einfach durch die Arbeit. Also du bist täglich konfrontiert mit den verschiedenen Lebensrealitäten von Menschen, vielfach Menschen, die in sehr schwierigen Situationen leben. Und das ist quasi sowas wie eine Zwangserdung. Ja? Und die Frage ist, wie kann man daraus dann was gestalten? Ich habe ja die Corona-Zeit als so eine markante Erfahrung erlebt, auch was die Rolle der NGOs angeht. Mhm. Weil einerseits hat man gesehen, im Arbeiten, wie sehr es drauf ankommt, das war ja auch bei euch so in den Einrichtungen, gerade im Pflegebereich oder im Betreuungsbereich, wie stark der Druck da auch war. Und also in vielen Feldern, Rettungsdienst etc., mhm. Wo klar war, ohne diese auch zum Teil freiwilligen Leistungen, aber auch hauptamtlichen Leistungen, würde quasi wirklich das totale Chaos ausbrechen und würden auch Menschen sterben. Also es war wirklich existenziell. Und auf der anderen Seite aber in anderen NGO-Bereichen, die aufgrund der Pandemie und den Maßnahmen nicht arbeiten konnten, was das heißt, wenn plötzlich keine Musik mehr spielt, was das heißt, wenn es kein Theater mehr gibt, was das heißt, wenn es keine sportlichen Möglichkeiten gibt, also wenn du das quasi wie bei einem Bild plötzlich rausnimmst, mhm. Ja. Und wie plötzlich eine ganz große Leere da ist, auch im eigenen Leben.
Aber wir merken es ja jetzt auch, also weil du das jetzt ansprichst mit der Pandemie, das merkt man ja schon auch, gerade bei den Jugendlichen, die genau das, und darüber hat man, glaube ich, erst sehr spät nachzudenken begonnen, die genau das, was fehlt, ja, das heißt die soziale Interaktion, das heißt das Miteinander, mhm. Das heißt diese natürlichen Lückenfüller im Alltag, die so selbstverständlich waren und die es einfach nicht gegeben hat, fast über 2 Jahre lang, die das als massives Fehlen und dadurch als Defizit auch mitgenommen haben aus der Pandemie. Wir merken das in unseren Kursen. Mhm. Bis hin zu mitarbeitenden Menschen merken wir das, wo Personen tatsächlich in die Drift geraten sind, so sich selber nicht mehr so gefunden haben seit der Pandemie. Das Thema Angst oder Existenzangst, das ist natürlich nach der Pandemie auch noch befeuert worden durch ich sage jetzt Inflation oder Energiepreiskrise, dann natürlich den Ukraine-Krieg. Mhm. Und da glaube ich, dass es auch wieder die NGOs, und nur um diesen Sack zuzumachen oder den Bogen zu beenden, die NGOs hier auf dieses Thema aufmerksam gemacht haben, dieses Thema auch in den Vordergrund gespielt haben und auch über die Medien dann dieses Thema so plakativ aufbereitet haben, dass man sich darum zu kümmern begonnen hat.
Ja, und ich finde auch im eigenen Bereich wahnsinnig viel geleistet haben in der Zeit. Das war schon spezieller Druck auch, sowohl im Management als auch bei den Mitarbeiterinnen war's. Und Mitarbeitern, die in den konkreten Betreuungssituationen gearbeitet haben.
Aber wir hängen noch immer
warum
bei der
bist du
Frage,
eigentlich hängsteng in den NGO-Bereich?
Ja, das ist eine sehr vielschichtige Antwort, die ich dann auf so eine einfache Frage geben muss. Ich bin eigentlich in der NGO aufgewachsen. Mhm. Ja, also mein Papa, ich wurde quasi hineingeboren. Ja. Also ich bin in einer NGO sozialisiert worden. Das heißt, das Wertesystem der ÖAB, in der ich sozialisiert worden bin, das ist meins. Mhm. Und meins ist das von der ÖAB. Also da gibt es auch tatsächlich hundertprozentige Kongruenz. Und beide Eltern geflüchtete Menschen, beide Eltern, also meine Mutter ein Wirtschaftsflüchtling aus Polen, mein Vater ein Kriegsflüchtling aus Rumänien, von einer deutschsprachigen Minderheit aus Rumänien. Und dann beide auch Sozialberufe ergriffen. Ja. Und ich eigentlich in einem Jungarbeiterheim als Kind eines Heimleiters groß geworden. Ja. Okay. Und die Mama war Lehrerin. Und dadurch bin ich mit 200 Leuten aufgewachsen, als kleines Kind. Mhm. Und ich habe geglaubt, das ist normal. Ja, also ich habe meine Familie, wenn man nicht zu viert, hat noch einen jüngeren Bruder, sondern ich habe geglaubt, wir sind 200. Ja. Und ja, das lebe ich wahrscheinlich heute in der ÖAB auch noch. Also das ist jetzt interessant, das fällt mir jetzt gerade ein. Habe ich über das sowieso noch nicht nachgedacht. Warum wir in der ÖAB auch so miteinander umgehen oder warum es mir persönlich auch so wichtig ist, dass wir so miteinander umgehen, wie wir miteinander umgehen. Ja, ich bin mit 200 Leuten aufgewachsen. Ja. Mhm. Und ich habe einen Generalschlüssel gehabt, das kleines Mädchen. Und mein Vater hatte diesen Sozialtick. Ja, er hat sehr viele Menschen aus der Bewährungshilfe schon im Haus gehabt und die haben halt auch Tohu Wabohu gemacht, wenn meine Eltern nicht da waren. Und ich bin halt damit aufgewachsen, dass Menschen, die instabil sind oder Unterstützung brauchen, wenn meine Eltern nicht da waren, dass die dann bei mir gelandet sind und vor mir dann jeden Mischief, den man sich vorstellen kann, tatsächlich gemacht haben, bis hin auch zu Suiziden, die ich als Teenager erlebt habe. Ja. Und wie man damit umgeht. Und dann habe ich ein Integrationsprojekt während meines Studiums geleitet, 6 Jahre lang, wo wir Haftentlassene gemeinsam mit Studierenden zusammen wohnen haben lassen. Das war eine sehr besondere Erfahrung. Also man könnte sagen, ich bin reingerutscht. Mhm. Und in Wahrheit war es so, dass ich durch mein Studium, ich habe Biochemie studiert und da war immer so, da war so die Kopfebene und dann war da die Herzebene und ich habe immer gehabt, ich muss mich entscheiden. Mhm. Und damit habe ich mich so, bis ich ungefähr so 25 war, eigentlich sehr viel für Ehrenamt entschieden. Ich habe auch fürs österreichische Jugendrotkreuz gearbeitet, seitdem ich 14 war. Das war mir immer ein Anliegen, für andere da zu sein. Und dann kam die Wissenschaft. Ja. Dann kam das Publizieren, dann kam alles, was dazugehört. Arbeiten an einem Forschungsinstitut, an der Uni etc. Und dann stand, ich habe geglaubt, ich muss mich entscheiden und ich habe geglaubt, das muss ein Entweder-Oder sein. Mhm. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich von der ÖAB weggehend für die Karriere entschieden und war dann 13 Jahre lang weg von der ÖAB. Mhm. Ja. Und irgendwie nach 13 Jahren Konzernleben, wo du alle 2 Jahre wechselst und irgendwie denkst du dir, das ist more of the same. Mhm. Ja. Weil du ja natürlich in jedem Unternehmen dann alles durchkaust und irgendwann jedes Unternehmen hat seinen Jahreszyklus und irgendwann bist du alles durchdenkt, aber was gibt es noch? Ja. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen zu ihr, weil sie haben eine Geschäftsführung gebraucht und ich wollte nicht. Mhm. Ich gesagt habe, Ich habe einen falschen Nachnamen. Und dann ist plötzlich etwas passiert, dessen war ich mir nicht bewusst, wie ich die Entscheidung getroffen habe. Und so diese Synthese, mhm. diese Synthese zwischen Kopf und Herz, weil mhm. die Aufgabe so anspruchsvoll ist, dass der Kopf gut gefordert ist, mhm. täglich. Mhm. Ja. Und das Herz mit dem Wertesystem, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, überlege ich mir so, nach welchen Grundsätzen machen wir diese Meetings, wie treffe ich diese Entscheidungen. Und somit, wie habe ich das für mich entdeckt? Sie war da, ich kenne das Leben nicht ohne. Mhm. Und ich habe geglaubt, das geht ohne, habe es probiert und habe festgestellt, nein, das bin ich nicht. Ja, also es ist nicht meins. Und somit bin ich heute zufriedener als, und das kann ich sagen, also beruflich zufriedener als je zuvor. Ja.
Das ist schön.
Was bewegt denn dich in diesem Zusammenhang und was hast du für dich entdeckt? Warum Stefan Wallner und NGO?
Das war auch nicht wirklich anders vorstellbar. Also das ist ähnlich. Okay. Ich bin aufgewachsen sehr stark in so einem sozialkatholischen Milieu, war immer sehr engagiert im kirchlichen Bereich. Das war sehr progressive Pfarre und sehr früh Verantwortung übernommen in der Jugendarbeit und so. Also das war, ich bin als Einzelkind aufgewachsen, ich hätte einen älteren Bruder gehabt, der sehr früh gestorben ist, den ich nicht mehr kennengelernt habe. Und für mich war das so eine Einbindung, wo halt viele, viele andere auch waren und auch ein Stück Freiheit. Und habe mich sehr früh für soziale Fragen interessiert und auch engagiert. Wir haben ein offenes Jugendzentrum in Graz damals gegründet, okay. mit, ich war 17 damals, der Älteste im Verein war 21. Also mit einem Angestellten aus dem, damals wird das Aktion 8000, hat das glaube ich geheißen, mhm. das war so eine AMS-Aktion, Langzeitarbeitsloser, der dann dort die Administration gemacht hat und so. Waren sehr, also sehr spannende Erfahrungen gleich am Anfang. Und ich bin dann im Studium habe ich mich komplett konzentriert auf alles, was also Sozialpolitik und Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ist. Ich habe Politikwissenschaften und Geschichte studiert, sehr viel beim Emmerich Dalosch gemacht, der für viele prägend war in dem Bereich, und habe dann auch über Armut und Armutspolitik in Österreich geschrieben, habe zwei Studien gemacht zu dem Thema und bin dann so in die Caritas hineingeraten, als von diesen beiden Strängen, einerseits biografisch, andererseits fachlich. Und bin dann sehr früh Generalsekretär geworden und habe dort dann begonnen, halt auch in diese Politikgestaltung, Politikberatung auf NGO-Seite sehr stark einzusteigen. Und das ist das, was mich haben immer große Organisationen interessiert, große Systeme, weil es viel Gestaltungs- und Wirkungsmöglichkeit gibt. Ja, das ist auch kompliziert und ja, da steckt und stockt manchmal was. Aber mein Anspruch ist in Wirklichkeit zu schauen, dass möglichst viele Menschen ein geglücktes Leben führen können. Und ein geglücktes Leben kann extrem unterschiedlich sein. Also wir brauchen uns auch nicht einbilden zu wissen, was für jemand anderen geglückt ist. Ja? Sondern da geht es auch darum, diese Freiheit zu lassen, wie Menschen ihr Leben gestalten wollen. Aber sie sollen es aus einer sozialen Absicherung und aus einer persönlichen Freiheit heraus entscheiden können und nicht irgendwo hineingezwungen werden. Wir haben immer sehr klare Vorstellungen, wie ein gutes Leben zu sein hat. Ich finde, das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Sehr individuell.
Sehr individuell. Und das prägt mich eigentlich immer noch. Wie kann man eine Gesellschaft gestalten? Wie kann man Politik gestalten? Wie kann man Organisationen gestalten, dass Menschen ein geglücktes Leben führen können, die entweder dort arbeiten oder für die gearbeitet wird?
Halt mir etwas ein, was zu dem, was du sagst, sehr gut passt. Ich habe einen lieben Coach, der könnte das hören, was du jetzt gesagt hast, würde sich, glaube ich, sehr freuen. Der nennt diese Vielfalt des Lebens, des Herangehens ans Leben, das Multiversum der Menschlichkeit. Mhm. Ja. Das finde ich ganz eine schöne Zusammenfassung eigentlich dessen. Ja, du könntest, du würdest gut zu ihr passen. Und das ist aus meinem Mund ein Kompliment.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ein großes Kompliment, wenn du das sagst.
Was treibt dich an, Stefan, um das zu tun, was du tust jeden Tag?
die Welt jeden Tag ein Stückel besser machen. Ja, das geht auch nur gemeinsam. Und ich finde, das geht auch eben immer nur ein Stück und man darf dazwischen ein Bier trinken gehen und einen Kaffee trinken gehen und darf es auch gut haben. Aber das, was bleibt, ist die Ambition. Ja? Ich habe in verschiedenen Feldern gearbeitet, habe das nicht immer als gleich sinnvoll erlebt und gleich wirksam erlebt. Und das ist das, was aus meiner Sicht diesen NGO-Bereich ausmacht. Ich habe in der Zeit, wo ich im NGO-Bereich gearbeitet habe, das war doch der Großteil meines beruflichen Lebens, nie in der Früh mich gefragt, warum gehe ich eigentlich arbeiten. Mhm. Die Frage hat es nie gegeben. Mhm. Das hat es in anderen Feldern durchaus gegeben. Ist es sinnvoll, lohnt sich das, wie gehe ich mit negativer Energie um, die in den Systemen drinnen ist. Das habe ich in dem Feld eigentlich nie gehabt und es ist für mich persönlich ein Riesengeschenk, so arbeiten zu können und in so einem Feld arbeiten zu können, interessante Menschen kennenzulernen, die Geschichte von interessanten Menschen kennenzulernen, so wie wenn ich dir zuhöre, wie deine Biografie dich hierher geführt hat. Das finde ich eine extreme Bereicherung. Ja. Und das ist, das hast du nicht in allen Feldern. Es geht nicht um Geld, sondern es geht um Wirksamkeit. Es geht darum, etwas für andere zu tun. Und das ist eine hohe Motivation. Die Herausforderung, finde ich, ist, gerade wenn man lang in diesen Feldern arbeitet und die soziale Situation oder wirtschaftliche Situation oder die Situation in bestimmten Feldern, ich denke mal an den Flüchtlingsbereich zum Beispiel, sich nicht wirklich verbessert ist, wie kannst du die Ambition hochhalten und gleichzeitig nicht ausbrennen oder frustrieren oder zynisch werden. Ja? Mhm. Also ich bin nicht bereit, meine Ambition runterzuschrauben, aber ich merke, das ist einfach anspruchsvoll, täglich mit dem Gap zu arbeiten zwischen dem, was ich erreichen möchte und zwischen dem, was ich erreichen kann oder was erreichbar ist. Und das ist das Spannungsfeld.
Ich bin aber auch nicht bereit, das gegen Zynismus, und wirklich cool, dass du das sagst, ich bin nicht bereit, das gegen Zynismus einzutauschen, weil das in Wahrheit kein hilfreicher Zugang ist. Das ist sehr destruktiv. Ja. Spannend. Du hast gesagt, dass es schwierig ist, oder manchmal Phasen gibt, dass es schwierig ist, die Motivation hochzuhalten.
Die Ambition.
Aber auch die Ambition hochzuhalten, ist mir zum Beispiel in Phasen schwer gefallen, als ich mich anfangs in der ÖJAP alleine gefühlt habe. Das ist wirklich interessant, wenn man reflektiert, was man tut. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Mhm. Also ich reflektiere schon auch, sonst würde ich ja heute nicht dort stehen, wo sie steht. Aber ich bin prinzipiell ein sehr intuitiver Mensch. Mhm. Und das heißt, mir wird im Nachhinein klar, was das Gute an dem war oder an dem Weg war oder ist, den wir gegangen sind. Und das, was ich heute sagen kann, wir sind mittlerweile viele, die ähnlich denken, die ein, ich möchte nicht sagen identisches, aber ein sehr kongruentes Wertesystem haben, die viel in dieselbe Richtung schauen. Und das ist sehr angenehm, das erspart Diskussionen oder Grundsatzdiskussionen. Das erspart viele Erklärungen und viel Zeit, die man dann konstruktiv oder kreativ für andere Themen aufwenden kann. Und das Schöne ist dann, diese Ambition hochzuhalten, das fällt dann sehr viel leichter, weil wir eben viele sind und uns gegenseitig dann auch wieder mit dieser Kraft daran erinnern können, dass wir eine gewisse Qualität oder eine gewisse Professionalität oder ein gewisses Erreichen von Zielen, in dem Fall sind das dann natürlich Ziele für andere oder die einem höheren Ziel dienen, leichter erreichen können. Das heißt, wenn dann die eigene Ambition sinkt und diese Tage gibt es, diese Phasen gibt es, wenn der fünfte Politansprechpartner wechselt und du nicht weißt und wieder von vorne mit der Beziehungsarbeit beginnst oder wenn du das Gefühl hast, dass gewisse Projekte, die aufgelegt worden sind, im Prinzip aus einem guten Wunsch heraus oder aus einem guten Denken heraus nicht fertig gedacht wurden und dann zum Beispiel zu früh enden und dann alles das, was du in einem bestimmten Zeitraum X für Menschen getan hast, im nachgelagerten Zeitraum Y dann versanden. Ja, das sind Dinge, wo ich dann kämpfe, weil ich dann das Gefühl habe, dass auch meine eigene Ambition konterkariert wird. Das ist mir jetzt nur gerade eingefallen, wie du das gesagt hast. Das fällt leichter, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht allein ist.
Ja. Absolut, ja. Was beschäftigt euch jetzt als ÖAB im Moment? Ich meine, wir haben doch sehr viel externen Druck, externe Krisen. Du hast angesprochen, Wechsel bei politischen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern. Wir merken auch, in der Politik ist eine größere Volatilität. Gleichzeitig kommt der Druck aus dem demografischen Wandel, auch im Jugendbereich, in der Frage der Integration. Du hast da vorher die Folgen von Corona angesprochen, gerade bei den Jungen. Was erlebst du so als die wesentlichen Challenges im Moment für euch?
Wenn ich jetzt sage, gibt's nicht, das wäre geschwindelt, aber ich glaube, wir haben weniger als andere. Also wenn ich das jetzt so wahrnehmen darf, wenn ich Erzählungen anderer Unternehmensleitungen oder anderer Branchen oder auch im Bekanntenkreis lausche. Die, die wir haben, tun uns durchaus weh genug, ja, meiner Ansicht nach. Das eine ist tatsächlich der Fachkräftemangel, der uns beschäftigt. Und zwar auf der einen Seite durch die Tätigkeit in der Pflege, die wir haben, wo wir qualifiziertes Personal schwieriger bekommen als früher. Und interessanterweise leichter als andere Organisationen.
Aber das, ich wollte da vorher nicht direkt darauf reagiert, aber das, was du beschrieben hast, spricht ja für eine sehr quasi bewusste und gut gelebte Unternehmenskultur. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor ist, auch bei der Frage, Personal A zu rekrutieren und B zu halten, vor allem dann auch.
Ja.
Und also da hast quasi Grund und jetzt Ergebnis zusammengebunden.
Ja, also das eine ist ganz sicherlich die Thematik, dass weniger Menschen am Arbeitsmarkt verfügbar sind und die verfügbar sind, folgen wahrscheinlich anderen Prämissen als früher. Nicht alle. Ja? Also es gibt, glaube ich, schon sehr viele junge Menschen, die, ich war ja damals nicht anders, sich die Hörnchen abstoßen wollen und einmal Geld verdienen wollen und einmal schauen wollen, was hat die Welt so alles zu bieten und wie viel kann man denn dann auch verdienen. Also auch ich war früher so gestrickt oder eine Zeit lang so gestrickt, sagen wir mal so. Wir merken aber zunehmend beim Recruiting, dass es um Nachhaltigkeit geht in Betrieben, um sinnstiftendes Tun, um wirksam sein dürfen. Und da erleben wir besonders die Selbstwirksamkeit als besonderes Asset, das, glaube ich, erwartet wird. Und da haben wir als Organisation einen riesen Vorteil, weil die Chefin selbst mag es nicht, wenn man ihr Vorschriften macht. Ich bin ein unerhörter Freigeist und habe dadurch ein wahnsinniges Verständnis dafür, wenn alle anderen bei uns auch so sind. Und somit darf jeder bei uns in seinem Tun der ÖAB ein bisschen den eigenen Stempel aufdrücken. Die eigene Kreativität, die eigene Selbstwirksamkeit einbringen. Und das ist das, was, glaube ich, jetzt die Gen Z auch haben möchte. Die möchten auch lernen. Das ist auch wichtig. Und bei uns gibt es viele Menschen, die diesen Job schon sehr, sehr lange machen und sehr befriedigend, ein sehr zufriedenstellend erleben. Macht es das leichter für uns, Leute zu finden? Ja, interessanterweise nicht sofort, weil das erlebst du erst, wenn du bei uns bist.
Ja, ja,
das heißt, im Recruiting muss das einmal auch gekonnt transportieren. Deswegen podcasten wir auch, damit die Leute das alles auch hören und erleben können. Ja. Also das eine ist sicherlich der Fachkräftemangel, womit wir zu tun haben. Und das zweite ist dieses Transportieren, wie du das gesagt hast, der Unternehmenskultur bis in die letzten Winkel. Also funktioniert es überall so, wie wir uns das wünschen? Nein. Das wäre gelogen, ja, das wäre auch vermessen. Also haben wir To-Dos? Ja, haben wir. Viel Führungskräftetraining, viel Coaching. Wir verwenden sehr, sehr viel von dem, was da ist für Mitarbeiterentwicklung. Mhm. Sehr viel fürs Miteinander. Wir haben jetzt 2 Jahre, und das ist das, was uns beschäftigt, auch gerade dafür verwendet, sehr viel den Zusammenhalt im Unternehmen zu stärken, mhm. aber nicht so, wie man es in Konzernen macht, so hurra, wir sagen etwas, was es nicht gibt, mhm. sondern wir geben den Menschen einfach Raum und Zeit, die Dinge zu erleben, und zwar zwanglos. Mhm. Und das macht sich ehrlich bezahlt. Ja. Die Leute geben uns das zurück. Dann ist da noch ein Verständnis da, wenn man krank ist, wenn man Schwierigkeiten in der Familie hat. Wir sind alle krank, wir haben alle Familienmitglieder, die krank werden. Wir sind alle manchmal müde, mhm. wir haben alle unsere Gedanken oder unsere Sorgen. Und wir haben angefangen, so offen miteinander darüber zu reden, dass wir manchmal tatsächlich lachen und sagen, ja, ich rede mit dir über Dinge so, also ich komme in die Arbeit und rede einfach weiter. Ja? Mhm. Und da ändert sich nichts. Das tatsächlich auch der nächsten Generation, ich bin jetzt auch ein eher älteres Semester schon, der nächsten Generation vermitteln, dass es so gehen kann, das beschäftigt uns auch. Mhm. Also dass auch hier im Unternehmen diese Nachhaltigkeit gewährleistet wird, dass es anders geht, als die breite Masse es macht. Das beschäftigt uns in Wahrheit. Mhm. Ja. Stefan, welche Forderungen, das ist jetzt eine spannende Frage, die wir da gekriegt haben, das interessiert mich jetzt auch persönlich. Welche Forderungen hat der gemeinnützige Sektor an eine zukünftige Regierung? da steht noch das 12-Punkte-Programm des Bündnisses für Gemeinnützigkeit. Und ich möchte da noch eine Frage von mir persönlich anhängen, ist, wie siehst du die Rolle des Bündnisses im Punkto Verantwortung beziehungsweise im Punkto Möglichkeiten, ja, mhm. mit einer neuen Regierung, wie sie sich jetzt vielleicht abzeichnet, mitzugestalten?
Also ich glaube, zuerst müssen wir mal drauf schauen, was ist die Situation, in die eine neue Regierung hineingeht. Wir haben die letzten Jahre kumulierende Krisen. Manches entspannt sich ein bisschen, manches spannt sich mehr an. Mhm. Und das werden nicht die letzten Krisen sein, die dazukommen. Das heißt, der externe Handlungsdruck ist relativ groß. Mhm. Die Frage, wie viel eigener Spielraum ist, glaube ich, schwierig. Wir haben eine angespannte Budgetsituation. Ich befürchte, dass uns das im Sektor sehr stark beschäftigen wird, mhm. weil bei wachsenden Anforderungen und zwar eingebremst, aber doch vorhandener Teuerung, die Frage der knappen Mittel, glaube ich, ein Thema werden wird. Und da geht es darum, klug damit umzugehen, auch mit einer Budgetsanierung. Und das sind die einfachsten Lösungen, nämlich der Rasenmäher, nicht immer die klügsten Lösungen.
Die Gießkanne auch nicht.
Nein. und wir haben eine hohe, also wir haben eine hohe politische Volatilität. Nicht? Wir haben gesehen, was in den USA jetzt passiert ist. Wir sehen die Situation in Deutschland, die lange eine sehr stabile Form von politischem System und Regierung gehabt haben, wo in anderen Ländern Europas, auch in Österreich, durchaus mehr Wechsel war, mehr Irritation war. Aber das ist kein Einzelfenomen. Das hängt nicht ab von einzelnen Personen, einzelnen Parteien, sondern das ist eine Entwicklung, in die wir insgesamt drinnen sind. Mhm. Ich glaube, das muss man sich anschauen. Das heißt, der Gestaltungsspielraum von Regierungen ist möglicherweise geringer als die Notwendigkeit. Und das heißt aber, dass die Organisationen, die Institutionen, die in bestimmten Feldern tätig sind, und das ist der Pflegebereich zum Beispiel bei euch, das ist durchaus der Bereich der Bildung, der Bildung, außerschulischen, unschulischen Bildung, wo es einen hohen Reformdruck gibt, wo es, glaube ich, notwendig ist, hier, ich sage das jetzt sehr hart, eine Regierung auch in die Spur zu bringen und in der Spur zu halten.
Wow.
Warum sage ich das? Weil meine Wahrnehmung ist, dass Politik immer stärker kurzfristig getaktet ist, auch durch den medialen Druck, durch Social Media. Dass dieses Langfristige, diese langfristige Reformen auch eine Unterstützung von außen brauchen im Sinne von dranbleiben. Wir bleiben dran, wir erinnern an die Notwendigkeiten, wir erinnern daran, warum das notwendig ist und wir zeigen auch Lösungen auf. Und das, glaube ich, hat sich in den letzten Jahren geändert. Es reicht nicht mehr, 10-seitige Forderungspapiere irgendwo hinzuschicken und darauf zu warten, dass dann quasi aus dem Politikapparat hinten irgendwas rauskommt, was super ist. Ja? Sondern es braucht wirklich diese permanente Challenge von außen und die Konfrontation mit der Notwendigkeit und mit den notwendigen Reformen, weil eben sehr viel auf Druck reagiert wird. Ja. Und der Gestaltungsspiel und der Aktive zu sagen, man macht jetzt quasi eine große Bildungsreform, koste es, was es wolle, ja, also whatever it takes, wird nicht stattfinden. Das heißt, es wird darum gehen zu sagen, das und das sind die dringenden Notwendigkeiten, die getan werden müssen. Dazu müssen wir uns im Sektor, glaube ich, auch verständigen. Wie nehmen wir die Zukunft wahr? Wie nehmen wir das war, was im Moment an Herausforderungen ist, was sind aus unserer Sicht Lösungen? Und dann konzertiert wirklich auch an Politik heranzutreten und zu sagen, auf verschiedenen Ebenen, ist ja kein Zufall, dass wir meistens selber dort tätig sind und dort besondere Schwierigkeiten erleben, wo wir eine geteilte Zuständigkeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden haben. Das macht ja das Lösen nicht einfacher, sondern da kommt eine zusätzliche Komplexität dazu,
ohne dass jemand was Böses will. Das ist eine klare Schnittstellenthematik natürlich.
Ja. Und da braucht es jemand, der da einfach keine Ruhe gibt und die Notwendigkeiten einfach vorantreibt. Und ich glaube, das ist eine zentrale Aufgabe von uns.
Entschuldige,
Im Praktischen ist, glaube ich, ein Thema, und da würde mich interessieren, weil ich vermute, bei den verschiedenen Tätigkeitsfeldern, in denen ihr drinnen seid, ist jetzt ja sehr breit auch aufgestellt, ist das auch ein Thema. Ich erlebe den größten Painpoint in der praktischen Arbeit im Moment in den Organisationen, das Förderwesen, wie es aufgestellt ist. Ja? Also wir sind zunehmend Buchhaltungsagenturen. Mit dem Problem, hast du 7 Fördergeber, hast du 10 Abrechnungskriterien. Das heißt, du hast keine Homogenität. Es wäre einfacher zu sagen, es gibt Fördergrundsätze, die gelten für alle Förderbereiche. Es gibt Abrechnungsregeln, die gelten für alle Förderungsbereiche. Also ich verstehe noch, dass man sagt, ein Pflegeheim ist was anderes als ein Berufsorientierungskurs für Jugendliche. Das verstehe ich. Aber wenn ich, jetzt bleiben wir im Pflegeheim, wenn ich 7 Pflegeheime habe und 7-mal unterschiedlich abrechnen muss, die gleiche Leistung, dann stimmt irgendwas nicht. Ja,
wir haben 4 Pflegeheime und wir müssen 4-mal unterschiedlich abrechnen. Ja. Und das ist ein Bundesländerthema. Ja, wir haben halt jedes Pflegeheim in einem anderen Bundesland. Ja. Also da kann ich dir beipflichten, das ist kräfteraubend, das ist zehrend für unsere Finanzabteilung, genauso wie für die Projektleitungen. Aber das ist für mich nur ein Bereich.
Ja, ja, es ist eine Ressourcenverschwendung auf beiden Seiten,
ja.
die null Beitrag zu einem besseren Ergebnis bringt. Ja, das ist nur Aufwand ohne Wirkung. Und das ist etwas, was wir als Bündnis auch angehen wollen, übergreifend, einfach sagen, okay, schaffen wir es wirklich eine Harmonisierung in dem Bereich herzukriegen, eine einheitliche Abwicklung hinzukriegen, eine digitalisierte Abwicklung hinzukriegen, um einfach mehr Mittel, mehr Zeit, und zwar wirklich auf beiden Seiten, sowohl im Verwaltungsbereich, in der öffentlichen Verwaltung, als auch in den Organisationen, mehr Mittel, mehr Ressourcen, mehr Aufmerksamkeit in die Leistungserbringung, wo es darum geht, eben für Menschen etwas zu tun oder für einen gemeinnützigen Zweck etwas zu tun zu kriegen und nicht hängen zu bleiben. Und das sind Dinge, die kann keine Organisation für sich alleine lösen. Und das sind klassische Dinge, wo das Bündnis meiner Meinung nach eine Rolle hat, nämlich sektorübergreifend, von Umwelt- und Klimaschutz über Bildung bis zu Soziales eben, zu sagen, okay, da geht es darum, in einen Dialog mit der Regierung zu treten und zu sagen, bitte macht uns und euch das Leben einfacher. Dann können wir auch quasi mit den gleichen Mitteln mehr erreichen.
Dann stellt sich für mich jetzt, das passt auch gut zur nächsten Frage, die in der Vorbereitung entstanden ist, die Frage selbst, wie sieht die Zukunft der NGOs in Österreich aus? Und ich würde dem vielleicht vorher oder nachher, je nachdem, wie du magst, eine Frage anschließen wollen. Und zwar, was kennzeichnet Staaten, die ein reges NGO-Wesen haben, zulassen, fördern? Hat das was mit einer Reife einer Gesellschaft zu tun? Wie siehst du das?
Also ich glaube, dass es eine Grundlage ist für lebendige Demokratie und auch dafür, dass Demokratie am Leben bleibt. Wir haben zunehmend eine Bedrohung liberaler Demokratien und deswegen hat der NGO-Sektor so eine große Rolle. Und wir haben es vorher im Gespräch schon einmal gehabt. Ich glaube, dass die Zivilgesellschaft, die NGOs Orte sind, wo gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht durch das Tun miteinander für jemand anderen, für ein anderes Anliegen, nicht für mich.
Für ein also höher geordnetes Ziel.
Für ein Ziel, das außerhalb des Eigeninteresses liegt.
Ja. Ja.
Davon gibt es nicht so viele Orte. Und das ist eine Grundvoraussetzung für Demokratie, dass es da eine Grundhaltung gibt, das macht diese Grundhaltung aus. Das Zweite ist ein Respekt und eine Wertschätzung für Kompromisse. Das ist auch etwas, was uns zunehmend verloren geht. Demokratie lebt vom Kompromiss. In einer repräsentativen Demokratie wählen wir Parteien, die sehr unterschiedlich sind. Die müssen miteinander einen Kompromiss finden, wie sie ihre Positionen umsetzen.
Ja, aber der Kompromiss braucht doch, bevor wir, entschuldige, dass ich da hineingrätsche, aber der Kompromiss braucht doch zuvor, bevor ich dann den Kompromiss ausverhandeln kann, dass ich hinhöre auf die Meinung des anderen und mich einmal auch in die Rolle des anderen versetze, um die Bedürfnisse oder die Sichtweisen des anderen zu verstehen. Und das geht für mich, wie du das vorher gesagt hast, halt auch zunehmend verloren. Diese Spaltung in der Gesellschaft, also dieses Beharren auf den eigenen Meinungen und jeder, der nicht die eigene Meinung vertritt oder Teil dieser eigenen Meinung ist per se einmal ein Feind oder jemand, der nicht zum Clan oder zur Bubble, wenn wir jetzt in Social Media denken, dazugehört, ist ein Feind oder ist der Gegner, sagen wir so. Mhm. Und den Kompromiss auszuverhandeln heißt vorher zuhören oder hinhören in dem Fall.
Ja, er macht es natürlich leicht, aber das ist auch eine Notwendigkeit. Aber ich würde noch eine Ebene tiefer gehen, damit verbinden sich dieses Thema Kompromiss und diese Form von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Ja. Das braucht einmal auf jeden Fall den Respekt für den anderen und für die andere, dass er ein wertvoller Mensch ist.
Ja.
Das ist ja Grundlage dafür, dass ich dann dich ernst nehme und dir zuhöre, ja? Dass ich dich als Mensch so respektiere, wie du bist, einmal grundsätzlich. Auch wenn potenziell große Unterschiede in den Werthaltungen oder Meinungen sind. Ja? Das hat sich bei uns bisher nicht so herausgestellt. Aber
nein, es ist ein sehr, sehr harmonisches Gespräch.
Aber das ist ja nicht die Realität, die wir in der Gesellschaft im Moment vorfinden.
Nein.
Und ich glaube, da können wir, das ist ein sehr fundamentales Thema, da können wir und müssen wir als Zivilgesellschaft einen wesentlichen Beitrag leisten, auch weil es andere immer weniger können oder immer weniger tun. Ich glaube, dass wir enorm gefordert sind, weil ich politisch eine Tendenz sehe, politische Akteurinnen und Akteure verlieren immer mehr an Vertrauen.
Ja.
Und gerade populistische, rechtspopulistische Regierungen, die mit diesem Vertrauensdefizit umgehen müssen, kommen dann oft zur Schlussfolgerung, ich kann mein Vertrauen nicht erhöhen,
also
senke ich das von den anderen und mache es kaputt. Ja? Und daher erleben wir international systematische Angriffe auf NGOs, weil NGOs, weil sie für andere Zwecke, für nicht sich selbst, weil sie für die Gesellschaft, weil sie für das Gemeinsame eintreten, ein höheres Vertrauen haben. Deswegen werden die gezielt angegriffen und denunziert, delegitimiert.
Für die Macht?
Ja, sie sind eine Gefahr für die Macht, weil natürlich Wahlen und solange noch Wahlen stattfinden. Ja, also wir haben ja auch in der Nachbarschaft durchaus das eine oder andere Land, das also die Form der Wahlen noch hat, aber sehr mehrheitsbildende Systeme eingeführt hat in Ungarn, Medienfreiheit beschränkt, Justiz beschränkt, wo quasi in der Form eine liberale Demokratie besteht, aber real eine illiberale da ist. Und da ist ein Teil davon auch, diese Form von Kritik einfach nicht zuzulassen und zu denunzieren. Und darauf müssen wir uns einstellen, international, dass das auch stärker Thema werden kann, dass die Angriffe größer werden. Ein dritter Punkt, der aus meiner Sicht notwendig ist, wir sind, also du hast wunderschön beschrieben, wie dein quasi Aufwachsen war und wie selbstverständlich du in diese Form von Solidarität hineingewachsen bist, auch in der Einrichtung, in der du quasi, in der großen Familie, in der du aufgewachsen bist. Wir sind als NGOs gewohnt, dass so gewisse Grundhaltungen je nach Herkunft, je nach Milieu vererbt werden. Nennen wir es Nächstenliebe, nennen wir es Solidarität, nennen wir es Humanismus. Aber da ist was da und das wird vererbt und das wird quasi in sozialen Gruppen weitergetragen, das wird in der Schule gelehrt. Also die Menschen wachsen damit auf. Ich glaube, dass wir das nicht mehr für selbstverständlich nehmen können. Und dass wir viel stärker uns selbst begründen müssen in dem, warum wir etwas tun. Dass wir Solidarität begründen müssen. Ja? Und das nicht in theoretischen Abhandlungen, aber wir müssen dieses Warum stärker in den Vordergrund stellen, weil das ist das, was nach meinem Gefühl Menschen anzieht. Und warum Menschen in den Organisationen arbeiten wollen, warum sie von den Organisationen betreut werden wollen, warum sie für diese Organisationen spenden wollen. Das hat ganz stark mit diesem Warum zu tun, mit diesem Purpose zu tun, der nach meinem Gefühl halt auch stark nach außen gebracht werden muss. Nicht im Sinne von vor sich hertragen, sondern im Sinne von wirken und authentisch wirken. Da sind wir gefordert. Ja. Also wir sind gewohnt, das ist eh von selber. Ja. Also das wird quasi vererbt. Nein, wird nicht zwingend vererbt. Wir müssen uns nicht erklären, sondern begründen. Ich habe sehr bewusst dieses Wort gewählt.
Aber wenn wir uns, ich frage weiter, wenn wir uns begründen müssen, also nicht nur dürfen, sondern es ist, glaube ich, tatsächlich ein Must, heißt das dann nicht auch, jetzt sage ich etwas mit einem gewissen Schmunzeln, dass wir sehr viel mehr in die Öffentlichkeit gehen dürfen, dass wir sehr viel mehr über das, was wir tun, wie wir denken, was uns ausmacht, was für eine innere Haltung wir als die richtige erachten, reden sollten, müssen, öffentlich, in Formaten, die dafür geschaffen sind, in Formaten, die uns dafür Raum geben, egal jetzt wie, über Social Media, über Podcasts, über Radio, über Fernsehen. Heißt das das? Ist das auch eine Aufgabe dann vom Bündnis hier zu fordern oder einzufordern oder zu fördern?
Na, ich finde, da geht es sehr stark, Organisationen dabei zu unterstützen. Und Aufgabe vom Bündnis ist es zu schauen, was sind so übergeordnete Ressourcen. Und da sind wir in dem Bereich im Moment in einer kritischen Situation. Wir haben vorher gerade geredet noch über Voraussetzungen unserer Wirksamkeit. Die NGOs haben einen enormen Aufschwung und Relevanz erlebt in den letzten 20, 25 Jahren auch durch Journalistinnen und Journalisten, die Anliegen der Organisationen transportiert haben. Und die sind zum Teil kompliziert. Da muss ich recherchieren, da muss ich genau hinschauen, da muss ich mir auch die Regelungsseite anschauen und so weiter.
In die Tiefe gehen.
Ja? Je knapper die Mittel im Medienbereich werden, und das erleben wir jetzt schon, desto weniger werden die komplizierteren Anliegen zum Thema, desto mehr ist Berichterstattung, er sagt, sie sagt. Und nicht
das Abschreiben von Abpressemeldungen.
Ja, worum geht's? Ja. Und das ist kein Vorwurf an Journalistinnen und Journalisten, sondern das hat mit den knapperen Ressourcen zu tun. Gleichzeitig wachsen diese Social-Media-Kanäle gerade die, von rechtspopulistischen Gruppen und Parteien, wo ich noch, also die ausschließlich Kampagnen fahren. Und ich habe noch keine Kampagne erlebt in den letzten Jahren, die pro-europäisch, für Frauenrechte, für Minderheitenrechte, für Umweltschutz,
für
Flüchtlinge war.
Sondern für Integration.
Genau das Gegenteil. Ja. Und da sind wir schon gefordert, dem etwas entgegenzusetzen. Und ich finde das wirklich großartig, was ihr als ÖJAB macht an Kommunikationsaktivitäten, nämlich über eigene Kanäle, über Dinge, die ihr sehr professionell und auch mit einer Liebe zum Detail selbst produziert, weil ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist. Ja? Und dann ist die Frage, wie kann man in den Kanälen breiter werden?
Und das ist, du sprichst jetzt einen Painpoint an von mir, / von uns. Die Kampagnen, die du angesprochen hast und diese Bubbles, die sich dadurch ergeben, also diese Community-Bubbles, die gibt es ja jetzt mittlerweile, das ist evident, in der Social-Media-Forschung bekannt, dass du de facto ja auch von Algorithmen jene Nachrichten eingespielt bekommst, die zu deinem Interessensfokus oder zu deinen geklickten Seiten passen etc. Und die Frage, die sich mir stellt, so selbstproduzierte Formate, ja, selbstproduziertes Standing und damit kolportierte Wertesysteme oder innere Haltungen erreichen dann natürlich jene Menschen, die in einer ähnlichen Bubble sind. Und jetzt sage ich jetzt immer wieder beim Thema Ambition, das ist mir zu wenig.
Ja.
Ja. Und die Frage, die sich hier dann stellt, und das ist etwas, womit wir uns dann wahrscheinlich auch beschäftigen dürfen, wie treten wir auch aus dieser Bubble heraus und wecken Interesse für Menschen aus anderen Bubbles kommend. Weil das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, dass man hier diese Bubbles wieder in Schnittmengen oder in Berührung bringt.
Ja? Aber da würde ich rückspiegeln. Also das eine ist der virtuelle Raum. Da haben wir die Probleme. Und die Frage ist, wie kann man quasi dann in die nächste Bubble hinein, das einfach sukzessive erweitern. Aber wenn ich anschauen, in welchen Feldern ihr arbeitet, dann arbeitet ihr mit unglaublich vielen verschiedenen Zielgruppen aus unglaublich verschiedenen Bubbles. Also ihr habt die. Ihr habt den Kontakt, ihr habt auch den unmittelbaren analogen Kontakt, der emotional viel wertvoller ist.
Ja.
Und ihr habt dadurch auch Informationen darüber, was beschäftigt die, was spricht die an und so weiter. Also das ist, finde ich, ja ein Riesenvorteil einer Organisation wie eurer, die eine große Breite hat, auch an Angeboten.
Intergenerative Breite.
Und, ja, genau, intergenerativ, auch verschiedene Gruppen, verschiedene Zielgruppen, verschiedene Milieus. Dann kommen dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch noch dazu. Das heißt, die Oberfläche ist eigentlich relativ groß. An dieser Oberfläche gibt es viele Austauschprozesse und da ist viel Information da. Ja? Und ich glaube, die Frage ist, wie kann man es übersetzen? Und man darf es ja nicht überfordern. Ja? Also quasi wir und die ganze Welt wird ein bisschen groß sein. Das heißt, die Frage ist...
Pinky Frage and the Brain, ist, ja.
Ja, genau. Wäre schön, ne?
Manchmal. Manchmal. Kommt auf die Grundvoraussetzung.
Ja, genau. Kurz vor der Weltherrschaft.
Wenn es ein NGO ist, ist es
gut. Gute Weltherrschaft.
Nein. Genau. Gibt's.
Nein, genau. Gibt's nicht. Aber die Frage ist, womit und wie kann ich relevant sein für bestimmte Gruppen? Und ich glaube, da seid ihr nah dran. Ja. Die Übersetzungsarbeit ist, glaube ich, eine Herausforderung.
Und das ist noch nicht erfolgt.
Eine Riesenherausforderung. Aber, ja. Aber es ist eine Ressource, die viele Organisationen, Institutionen nicht haben.
Richtig.
Ja. Und ihr seid ja in einer Weise dran, wenn ihr...
Ich möchte es anders formulieren, wir könnten in einer Weise dran sein, also da sehe ich noch Room for Improvement, aber das Umsetzen noch, ist oder das Übersetzen ist es noch nicht.
Ja. Und da ist natürlich auch immer das Thema, diese Breite bietet auch immer eine Übermenge an Informationen. Also quasi, wo setze ich an? Aber grundsätzlich ist das da. Das ist das, was mich immer fasziniert hat in dem Bereich, wie ich in der Caritas gearbeitet habe, immer gesagt, ich kenne keine Institution, die mit praktisch allen Bereichen der Gesellschaft in Austauschprozessen ist. Von Information, von Leistung, von Erwartung, von also völlig egal was. Und es ist so groß, dass du das, also quasi jetzt nicht, es ist da, aber du kannst das nicht alles sofort bündeln und jedes Potenzial dieser Information nutzen, weil dazu ist einfach zu viel.
Damit gehört sich strukturiert auseinandergesetzt.
Aber genau, aber man muss sich überlegen, wo lege ich Schwerpunkte. Aber wenn ich dann dorthin gehe, dann kriege ich Informationen, die ich sonst nicht kriege. Und das ist zum Beispiel, wenn wir vorher über Politik geredet haben, das ist aus meiner Sicht die Stärke, die diese Organisationen haben, dass ich sagen kann, okay, wir verhandeln aus der täglichen Erfahrung heraus und wir können sagen, was löst das aus, was ihr überlegt? Was ändert das? Und das können zum Beispiel politische Entscheiderinnen und Entscheider in den meisten Fällen nicht.
Wir verhandeln aus der Realität kommend. Genau. Ja, und das ist ein unschätzbarer Vorteil. Die Frage ist, wie kann man diese Erfahrung oder diese Realität, dieses Ist integrieren in jene Gremien, die entscheiden. Und die entscheiden ja wieder auf der einen Seite für andere und auf der anderen Seite auch den eigenen Vorteil im Auge habend, weil sie wollen ja wieder gewählt werden.
Ja, getrieben von anderen. Für andere und getrieben von anderen. Also genau, das sehe ich auch so.
Ja. Ja, danke für den wirklich feinen Vormittag mit dir.
Ja, danke dir.
Das war ein tolles Gespräch, das wiederholen wir einfach, oder?
Ja. Ja. Es war auch schön, dich so kennenzulernen.
Also dann kann ich zurückgeben.
Cool. Danke.
Danke.